Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Herzlich willkommen. Es ist vollbracht, Durchbruch bei dem Streit um E-Fuels. Nach Wochen des Streits zwischen Bundesregierung und EU-Kommission, nach einem nationalen Alleingang, der viel Vertrauen und Ansehen verspielt haben dürfte, haben sich Bundesverkehrsminister Wissing und die EU geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Einigung begrüßt.
E-Fuels können eine Möglichkeit sein. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt relevant wird, das kann niemand sagen.
Ein wochenlanger Kampf für eine Technologie, die weder von der Wissenschaft noch von der Wirtschaft als besonders aussichtsreich eingestuft wird. Es fällt schwer, da nicht in Ironie zu verfallen. Aber wer weiß, vielleicht wird Deutschland in 10 Jahren in dieser Hinsicht mal als vorausschauender Wegbereiter gelten. Über den Verbrennerkompromiss berichten wir gleich ausführlich. Diese Einigung kommt gerade auch rechtzeitig vor dem Krisentreffen der Ampelkoalition morgen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Genauso wie die letzte Mobilisierung vor dem Volksentscheid in Berlin morgen. Soll Berlin vorzeitig klimaneutral werden oder nicht, ist dann die Frage. Und im Sporttelegramm berichten wir über die Vorstellung von Thomas Tuchel als neuen Trainer bei Bayern München. Beginnen werden wir die Sendung aber mit einem einmaligen Vorgang in der katholischen Kirche. Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode ist zurückgetreten. Er hat sein Amt im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen niedergelegt. Er war der dienstälteste katholische Bischof und der Papst hat seinen Rücktritt auch angenommen. Christiane Florin verfolgt die Aufarbeitung und den Umgang der katholischen Kirche mit der sexuellen Gewalt in der katholischen Kirche für den Deutschlandfunk seit Jahren. Frau Florin, wie überraschend kommt denn dieser Rücktritt für Sie?
Überraschend. Solche Neuigkeiten aus Rom kommen meistens freitags, nicht samstags. Aber auch darüber hinaus ist der Zeitpunkt überraschend. Bode hatte allen Grund, seinen Rücktritt anzubieten, weil ihn ein Missbrauchsgutachten zum Bistum Osnabrück belastet und weil ihn Missbrauchsbetroffene Ende vergangenen Jahres in Rom angezeigt haben. Der Zeitpunkt ist auch deshalb überraschend, weil dieses Gutachten schon länger her ist. Es ist vom Herbst 2022 und danach hatte Bode zwar Fehler zugegeben, aber ausdrücklich erklärt, er bleibe im Amt, unter anderem auch deswegen, weil er die Unterstützung seiner Laiengremien hat und die Unterstützung von vielen Gläubigen. Ich selbst habe Franz Josef Bode kurz vor Weihnachten, also erst vor 3 Monaten, für das Interview der Woche für den Deutschlandfunk befragt und auch mit ihm intensiv über Missbrauch gesprochen. Man muss ja wissen, Sie haben es gesagt, er war seit 1995 Bischof von Osnabrück, damals der Jüngste. Heute ist er der Dienstälteste und in fast 30 Jahren Amtszeit, da ist so einiges an Täterschutz zusammengekommen. Aber auch in diesem Interview vor Weihnachten hat er erklärt, er habe mit sich gerungen, ob er dem Papst seinen Rücktritt anbieten solle. Aber die Aufarbeitung müsse ja weitergehen und deshalb bleibe er. Ja, und jetzt hat er sich eben durchgerungen zu gehen. Er begründet das damit, dass er Fehler gemacht hat, dass er mit seinem Bleiben im Amt Irritationen im Bistum ausgelöst habe, aber auch damit, dass er gesundheitliche Probleme hat. Und er bittet Betroffene um Vergebung.
Und wie fallen genau die Reaktionen auf diese Entscheidung aus? Vielleicht auch gerade von Seiten der Betroffenen?
Ja, der Betroffenenrat der nördlichen Bistümer, zu dem Osnabrück gehört, lobt, dass endlich mal ein Bischof Verantwortung übernimmt. Der Betroffenenrat hatte ja bei dieser Anzeige den Rücktritt Bodes nicht gefordert. Aber jetzt sagen sie eben, es ist gut, dass mal ein Bischof auf diese Weise Verantwortung übernimmt. Bode ist ja der erste der deutschen Bischöfe, der wirklich seinen Hut oder besser seine Mütze, seine Bischofsmütze nimmt. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zollt Respekt für diesen Schritt. Die Laien seines Bistums sagen auch Respekt für diesen Schritt und sagen ihm ausdrücklich Danke. In seinem Bistum ist Bode sehr beliebt, wegen seiner freundlichen, auch seiner humorvollen Art. Und in den sozialen Medien interessiert sich die katholische Bubble aber weniger für Osnabrück als für Köln. Denn da kommt sofort die Frage auf, nimmt jetzt der Papst auch endlich das Rücktrittsgesuch des Kölner Erzbischofs an?
Das ist auch die entscheidende Wendung vielleicht hier in diesem Fall, dass der Vatikan ausgerechnet diesen Rücktritt angenommen hat. Wie überraschend ist das für Sie?
Ja, ich wusste nicht, dass Franz Josef Bode überhaupt seinen Rücktritt eingereicht hatte. Aber dass der Papst diesen Rücktritt annimmt und andere nicht, das finde ich nicht so überraschend. Bode ist 72 Jahre alt, er ist schon lange im Amt. Er ist zwar stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, aber er ist kein Erzbischof. Anders als Marx aus München und Hesse aus Hamburg, deren Rücktrittsgesuch hatte Franziskus ja abgelehnt. Und auch anders als Wölki aus Köln, der ja auch Erzbischof und Kardinal ist und über den Franziskus bisher nicht entschieden hat. Erzbischöfe gelten per se als systemrelevant. Und Franziskus hat ja an Reinhard Marx in einem Brief geschrieben, es sei auch nicht so wichtig, was die Medien schreiben und was in Gutachten steht. Er brauche ihn noch. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, der eine Rolle gespielt haben könnte, ist die Tatsache, dass Bode zum liberalen Flügel der deutschen Bischöfe gehört, zum Kreis der sogenannten Reformer. Er ist einer der zentralen Personen auf dem synodalen Weg. Und vielleicht erhöht auch diese kirchenpolitische Orientierung die Neigung des Papstes, ein Rücktrittsgesuch anzunehmen. Grundsätzlich muss man sagen, der Papst kann frei oder ein bisschen weniger freundlich ausgedrückt willkürlich entscheiden. Er muss keinen Grund nennen, warum er ein Rücktrittsgesuch des einen annimmt und des anderen nicht.
Der Papst hat ja auch erweiterte Regeln gegen sexuellen Missbrauch heute veröffentlicht und erlassen. Was umfassen die?
Naja, das bezieht sich auf die Regeln, die er 2019 erlassen hatte. Damals hatte er zum Beispiel ermöglicht, dass man gegen Bischöfe vorgehen kann, die vertuschen, dass sie, wenn die zum Beispiel Fälle nicht nach Rom melden, obwohl die das müssten, dass man dann unter Berufung auf diesen Erlass, der heißt, ihr seid das Licht der Welt, dass man dann diese Bischöfe anzeigen kann, dass die was nicht nach Rom melden, das kommt ja ziemlich häufig vor. Übrigens auch die Anzeige gegen Bode stützt sich auf diesen Erlass von 2019. Und die Neuerung ist jetzt, dass das nicht nur für Kleriker und Ordensleute gilt, dass die also wegen Vertuschung angezeigt werden können, sondern auch für Laien, also für nicht geweihte Personen in Leitungsfunktionen. Aber wenn der Papst Regeln erlässt, dann heißt das noch lange nicht, dass die auch angewendet werden. Auch das ist oft sehr willkürlich.
Aber ist es auch Zufall, dass das zeitgleich passiert, dieser Rücktritt und diese neue Regeln?
Das kann ich nicht sagen. Ne? Bei Christenmenschen und bei Päpsten erst recht heißt es ja immer, es gibt keine Zufälle. Aber das weiß ich schlicht nicht, ob das Zufall ist.
Okay, danke Christiane Florin, Redaktionsleiterin Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Noch so ein Sieg und wir sind verloren. Das soll der griechische König Pyrrhos gesagt haben nach einem Sieg über die Römer. Noch so ein Sieg und die EU ist verloren, ist man geneigt zu sagen, nach der Beilegung des Streits um die Zulassung von E-Fuels. Wenn dieses Beispiel Schule macht, angesichts des verlorenen Vertrauens und der schlechten Vorbildwirkung für andere Staaten. Aber noch ist ja gar nicht klar, ob Bundesverkehrsminister Wissing wirklich einen Sieg eingefahren hat, wie Klaus Remme berichtet.
Der Weg ist frei, Europa bleibt technologieneutral, so vermeldete Verkehrsminister Volker Wissing heute Morgen um 10 via Twitter die Einigung mit der EU-Kommission. 3 Minuten später meldete sich auf demselben Kanal Franz Timmermans, der zuständige Kommissar, und bestätigte die Vereinbarung mit Deutschland. In den vergangenen Wochen hatte Deutschland eine Verabschiedung der CO2-Verordnung für Pkw verhindert. Vor allem die FDP wollte nach Abschluss der Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament noch Änderungen durchsetzen und die Zulassung von Verbrennern, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden, auch nach 2035 noch rechtlich wasserdicht absichern. Das ist nicht gelungen. Erst einmal wird jetzt beschlossen und verabschiedet. Dann, so Volker Wissing heute in Mainz, geschieht Folgendes.
Die EU-Kommission wird in einem ersten Schritt die Fahrzeugkategorie der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können, regulieren. Damit ist dieser Fahrzeugtyp geschaffen. In einem zweiten Schritt wird die EU-Kommission dann über einen sogenannten delegierten Rechtsakt diese Fahrzeugkategorie in die Flottengrenzwertregulierung integrieren. Dann haben wir eine Klarheit darüber, dass nach 2035 diese Fahrzeuge zugelassen werden können.
Wissing unterstrich den großen Unterschied zu den bisherigen Plänen.
Bisher gab es ein Verständnis, das sich stärker auf die Frage konzentriert hat, sollen Sonderfahrzeuge ausnahmsweise mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Jetzt haben wir uns darauf verständigt, nein, alle Autos sollen die Möglichkeit haben, damit zu fahren.
Also doch kein Verbrenner aus. So sieht Wissing seinen Erfolg. Peter Liese, erfahrener Europapolitiker und bekennender Gegner des des Ausstiegs aus dem Verbrenner warnte gegenüber dem Deutschlandfunk und sprach von einem ganz schlechten Kompromiss. Die FDP-Hoffnungen in den Rechtsakt der Kommission seien trügerisch.
Ich befürchte leider, dass die Mehrheit der Kollegen im Europäischen Parlament, also Sozialdemokraten, Grüne, Linke und die Mehrheit der Liberalen eben auch, dass die zum Europäischen Gerichtshof gehen und dann dieser delegierte Rechtsakt nichtig ist.
Auch Timo Wölken, Europaabgeordneter der SPD, sieht aus Sicht der Liberalen allenfalls einen Erfolg auf dem Papier. Wölken zum Deutschlandfunk.
Tatsächlich hat sie diesen scheinbaren Erfolg, den ich nicht als Erfolg beurteile, auf dem Rücken der Planungssicherheit der Automobilindustrie und damit der Beschäftigten, auf dem Rücken des Klimaschutzes und auf dem Rücken der Glaubwürdigkeit und der Effizienz des europäischen Gesetzgebungsverfahrens errungen. Und rechtssicher umzusetzen sind die Ergebnisse aus meiner Sicht derzeit auch nicht.
Das Chaos der letzten Wochen habe sehr viel Vertrauen zerstört, so klagte Rasmus Andresen, Sprecher der Grünen im Europaparlament. Und auf der Motivsuche für FDP-Verkehrsminister Volker Wissing kommt Christdemokrat Liese zu folgendem Ergebnis.
Ich glaube, es ging ihm nicht um die Sache, sondern nur um Umfragen. Aber ich bin optimistisch, dass die Menschen erkennen, dass er in der Sache nichts erreicht hat. Wenn er sagt, dass das jetzt das Aus für das Verbrenner aus ist, dann stimmt das eben nicht.
Zum Zeitplan der nächsten Tage, übermorgen, sollen sich die EU-Botschafter mit der Vereinbarung beschäftigen. Dienstag dann könnten die EU-Verkehrsminister die Verordnung dann endlich mit Zustimmung Deutschlands verabschieden.
Ja, gerade mal mit 4 Wochen Verspätung, aber eben noch rechtzeitig vor dem nächsten nationalen politischen Höhepunkt ist der Streit beigelegt. Morgen wollen sich die Spitzen der 3 Ampelkoalitionäre treffen, um den weiteren Kurs zu besprechen und die nächsten Projekte abzustecken, aber natürlich auch, um die Arbeitsatmosphäre zu verbessern. Gerade Themen wie die Zulassung von E-Fuel zum Beispiel haben die eklatanten Unterschiede nochmal in den Überzeugungen offen zutage treten lassen. Auf dem Koalitionsausschuss morgen sollen die professionell moderiert werden. Dirk-Oliver Heckmann vorab.
Ist das noch ein Koalitions- oder schon ein Krisentreffen? Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hatte bereits zu Wochenbeginn den Ton gesetzt. Eine Regierung, die das Vertrauen verspiele, habe ihr größtes Pfund verloren, mahnte der Bündnisgrüne. Bis hin zum Vertrauensbruch gipfelten seine Vorwürfe, nachdem sein Gesetzentwurf zum Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 durchgestochen worden war. Einen gänzlich anderen Ton schlägt Bundeskanzler Olaf Scholz an. Ich bin sehr zuversichtlich, was die weitere Modernisierung des Landes betrifft. Die Koalition hat sich Großes vorgenommen, sagte Scholz der deutschen Presseagentur. Viele weitreichende Entscheidungen seien bereits getroffen worden und weiter, Zitat, deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen mit verschiedenen Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, aber immer mit dem inneren Verständnis, wir hören da nicht auf, sondern wir machen weiter. Doch auch nach der Einigung zum Verbrenner aus ist die Liste der Streitpunkte weiter lang. Neben dem Verbot von Gas- und Ölheizungen reicht sie über den beschleunigten Ausbau von Autobahnen bis hin zum Haushaltsstreit und der Finanzierbarkeit der Kindergrundsicherung. Die Stimmung im Regierungsbündnis sei sehr schlecht, meint die Chefin der jungen Liberalen.
Ich glaube, man sollte sich mehr darauf konzentrieren, nicht in der Öffentlichkeit Kindergartenstreite vom Zaun zu reißen.
So Franziska Brandmann im Westdeutschen Rundfunk. Kriegt die Koalition das noch hin?
Ja, warum nicht?
Beschwichtigt kurz und bündig Reinhard Huben, der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion im Deutschlandfunk-Interview.
Wir setzen uns auseinander über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Wege, wie man zum Ziel kommt. Das nenne ich nicht Streit.
Auch andere Koalitionsvertreter sind erkennbar bemüht, die Handlungsfähigkeit der Ampel zu unterstreichen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast riet gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zu mehr Selbstvertrauen in die eigene Kompromissfähigkeit. Es sei wichtig, das Gemeinsame und nicht das Trennende zu betonen. Die Menschen erwarteten zu Recht, dass die Regierung bald den Knoten durchschlage, beschwichtigt auch Omid Nuripur. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auch in den aktuellen Fragen einig werden, so der Co-Chef der Bündnisgrünen gegenüber der Rheinischen Post. Wie sehr die Koalitionspartner tatsächlich zusammenstehen, zeigt Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang, die Vorwürfe von Robert Habeck bekräftigte. Man müsse beim Klimaschutz von dem Modus wegkommen, dass nur eine Partei Vorschläge mache und viele andere nur sagten, wie es nicht gehe. Und auch FDP-Vize-Fraktionschef Christoph Meyer verschärfte noch einmal den Ton. Die Liberalen stoppten die ungezügelte Ausgabensucht von SPD und Grünen und würden jetzt beim kalten Entzug helfen. Manchmal müsse man dem Alkoholkranken die Flasche Schnaps vom Mund schlagen, fügte der Haushaltspolitiker hinzu. Auch an dem Vorhaben von Wirtschaftsminister Habeck, 500.000 Wärmepumpen im Jahr installieren zu lassen, werden Zweifel laut. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, am Morgen im Deutschlandfunk.
Wir können es nicht mit Patriotismus lösen, sondern wir brauchen einen guten Plan.
Wenn man nur die Zahl der Wärmepumpen nehme, dann sei das zu schaffen. Aber es müssten Dinge hinzukommen.
Es müssen ja noch Sanierungstätigkeiten gemacht werden. An den Heizungen, an den Fassaden, an den Dächern. Und dort sind die Dimensionen uns allen noch nicht genügend bewusst. Das Handeln der Gesellschaft und der Politik reicht noch nicht aus, um diese Aufgabe zu bewältigen. Wir brauchen wesentlich mehr Menschen im Handwerk.
Mehr Menschen im Handwerk, ein Problem, das sich mit einem Koalitionsausschuss allein allerdings wohl kaum wird lösen lassen.
Pragmatischer Klimaschutz morgen im Koalitionsausschuss. Und den passenden atmosphärischen Rahmen wird dann die Hauptstadt Berlin morgen liefern. 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind dann aufgerufen, über den Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral zu entscheiden. Und die Frage dabei ist, soll sich Berlin bereits bis zum Jahr 2030 per Gesetz zur Klimaneutralität verpflichten, anstatt wie bisher geplant 2045? Einen Tag vor der Abstimmung wurde jetzt nochmal kräftig die Werbetrommel gerührt. Claudia van Laak hat sich das angehört.
Wir sind nie wieder leise. Wir sind nie wieder leise.
Die Demonstration für den Klimaschutz und für ein Ja zum Klimavolksentscheid morgen hat weniger Menschen an das Brandenburger Tor gelockt als von den Veranstaltern erwartet. Mehrere 10.000 waren angemeldet, mehrere Tausend waren es maximal am Nachmittag.
Damit die Letzten auch noch merken, dass wir es morgen wirklich in der Hand haben, was zu ändern in dieser Stadt. Dann wird auch irgendwann Berlin nicht mehr nur die Stadt mit dem Pannenflughafen sein, sondern vielleicht ja eine Vorreitermetropole für eine klimagerechte Zukunft. Das fände ich jedenfalls schön.
Veranstalter war das Bündnis Berlin klimaneutral, das damit für einen erfolgreichen Volksentscheid am morgigen Sonntag wirbt. Die Hauptstadt soll nicht erst 2045 wie geplant, sondern bereits 2030 klimaneutral werden, so das Ziel der Initiative.
Ich gehe morgen noch wählen. Ich finde es ein wichtiges Thema. Muss man einfach Ja sagen, gucken, was daraus wird, aber man kann nicht einfach so nichts tun.
Wie sie schon gesagt hat, es ist ein super wichtiges Thema. Es muss auf die Agenda und selbst wenn es noch Probleme gibt, müssen die halt ausgearbeitet werden und es passiert nicht, wenn es nicht im Gesetz steht.
Es ist natürlich wichtig, dass die Stadt vielleicht mal ein Vorreiter ist und vielleicht sogar dadurch eine Blaupause wird für andere Städte, weil dann, weiß ich nicht, Hamburg, München alle nachziehen.
Anders als bei den Volksentscheiden zuvor, die den Senat zum Handeln aufgefordert hatten, wird morgen in der Hauptstadt über einen Gesetzentwurf abgestimmt. Das Energiewende- und Klimaschutzgesetz wird verschärft, sollte die Abstimmung erfolgreich sein. Die Sprecherin des Bündnisses Berlin klimaneutral, Jessamine Davis.
Also wir haben ein bestehendes Gesetz angepasst und dieser Gesetzentwurf, der von uns geschrieben wurde, zusammen mit ExpertInnen und der auch durch die rechtliche Prüfung des Senats gekommen ist, steht jetzt mit zur Abstimmung. Also das heißt, beim positiven Ergebnis gilt unsere Fassung vom Gesetz.
Als Teil des bisherigen rot-grün-roten Senats hatten Linke und Grüne den Volksentscheid abgelehnt. Die Ziele seien nicht erreichbar, hieß es zur Begründung. Doch Linke und Grüne bereiten sich mittlerweile auf die Opposition vor. In Kürze dürfte ein CDU-SPD-Senat die Regierungsgeschäfte übernehmen. Deshalb rufen Linke und Grüne jetzt dazu auf, beim morgigen Volksentscheid mit Ja zu stimmen. CDU und SPD lehnen den Volksentscheid ab, haben sich aber in den Koalitionsverhandlungen bereits auf höhere Investitionen in den Klimaschutz verständigt. CDU-Wahlsieger Kai Wegner.
Wir wissen, dass wir hier einen neuen Schub reinbringen müssen. Und deswegen wollen wir hier Geld in die Hand nehmen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir ein Sondervermögen auflegen von mindestens 5 Milliarden Euro, um im Bereich Klimaschutz voranzukommen.
Mit der morgigen Abstimmung habe diese Entscheidung nichts zu tun, so der mutmaßlich neue regierende Bürgermeister von Berlin.
Wir lassen uns von niemandem unter Druck setzen, sondern wir tun etwas aus Überzeugung. nicht weil uns jemand treibt, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass wir hier was erreichen müssen.
Für einen erfolgreichen Volksentscheid reicht eine einfache Mehrheit nicht aus. Mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigten muss mit Ja stimmen. Das entspricht etwa 608.000 Personen, die ihr Kreuz bei Berlin 2030 klimaneutral machen müssten. Für heute Abend hoffen die Veranstalter noch auf mehr Beteiligung. Neben Element of Crime und den Beatsticks tritt auch noch der Pianist Igor Levit am Brandenburger Tor auf.
Claudia Pfannlack aus Berlin in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk um 18.30 Uhr. Ukrainischen Streitkräften ist nach eigenen Angaben eine Stabilisierung der Lage in der heftig umkämpften Stadt Bachmut gelungen, so der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Salushny auf einen Bericht der Vereinten Nationen, wonach auch der Ukraine Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, reagiert Kiew empört. Andrea Beer.
Das ukrainische Außenministerium erklärte, man sei für die Überwachung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen dankbar, warnte jedoch vor Versuchen, die als Gleichsetzung des Opfers mit dem russischen Aggressor interpretiert werden könnten und Kiew eine Verantwortung aufbürden würden. Laut der Charta der Vereinten Nationen habe die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung und halte die Genfer Konventionen und das Völkerrecht ein. Das betonte auch der Ombudsmann für Menschenrechte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, der sich ebenfalls zu dem UN-Bericht kritisch äußerte. Bei mehreren persönlichen Treffen mit der Leiterin der UN-Mission Bogner und weiteren UN-Spitzen in der Ukraine sei es nie um die Behandlung russischer Kriegsgefangener gegangen. Er forderte die UN-Vertreter auf, Beweise vorzulegen, auf denen die angeblichen Verstöße der Ukraine beruhen würden, so Lubinets. Er sei jederzeit bereit, den Vereinten Nationen Zutritt zu gewähren zu Kriegsgefangenenlagern für Soldaten der russischen Armee in der Ukraine. Es habe zwar eine Reihe an Übergriffen durch ukrainische Soldaten gegen russische Kriegsgefangene gegeben, doch in diesen Fällen seien jeweils Strafverfahren eingeleitet worden. Das zeige, dass die Ukraine als demokratischer Staat reagiere.
Soweit Andrea Beer. Rund 2,5 Wochen nach dem Amoklauf mit 8 Toten bei den Zeugen Jehovas in Hamburg hat die Glaubensgemeinschaft der Opfer der Tat gedacht. 4.000 Gäste waren geladen, darunter Angehörige und Überlebende und die mehr als 50 Hamburger Gemeinden der Zeugen. Anna Rüther.
Der Innenraum der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf war dunkel, bestuhlt und nur mit einer großen, schlichten Bühne ausgestattet. Sie stand an der Stirnseite der Halle und war mit 5 großen Blumensträußen dekoriert. Um 15 Uhr, als die Gäste aus über 50 Hamburger Gemeinden der Zeugen Jehovas, Gäste aus deutschen und europäischen Gemeinden, Gäste aus Politik, Polizei und Feuerwehr Platz genommen hatten, beginnt die Trauerfeier. Erst einmal musikalisch. Musik, gemeinsame Gebete, Gesang und gesprochene Gedanken. Eine Trauerfeier, so betonen es viele der anwesenden Zeugen Jehovas, deren Bedeutung kaum zu ermessen war.
Jetzt kommen wir mal als große und ganze Familie zusammen und können unseren Glaubensbrüdern aus der Winterhuder Versammlung hier beistehen und mit denen zusammen weinen und uns ermuntern.
Also was mich halt berührt, ist die große Anteilnahme und dass wir gemeinsam sein, zusammen sein dürfen.
Die Unterstützung von den vielen, wo man spürt, dass das echt ist, das ist auch etwas, was einem selber hilft.
Nach dem Gottesdienst fanden sich auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Hamburger Politik ein. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher, die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank waren ebenso anwesend wie Innensenator Andi Grote und die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft Carola Veit. In ihren Worten, die Peter Tschentscher und Carola Veit an die Gemeinde richten, drückten sie ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl aus.
Wir alle waren schockiert und zutiefst betroffen über die Amoktat und das menschliche Leid, das damit verbunden ist. Wir trauern mit den Familien und Angehörigen der Toten.
Im Namen der hamburgischen Bürgerschaft, unseres Hamburger Landesparlaments, herzliches Beileid. Es ist erschütternd, was Menschen einander antun. Eine grausame, sinnlose Tat. Tief traurig gilt unser Mitgefühl den zahlreichen Opfern der Tat.
Rund 2 Stunden dauerte die Trauerfeier, die tatsächlich nicht nur von den anwesenden Gästen verfolgt wurde. Über 90.000 Menschen nutzten den Livestream, der durchgängig im Internet zu verfolgen war.
Gedenken in Hamburg, das war der Beitrag von Anna Rüther. Und im Sporttelegramm, da dominiert heute mal wieder der FC Bayern die Schlagzeilen. Die Fußballer haben einen neuen Trainer und die Fußballerinnen, die spielen gerade in der Bundesliga. Mehr dazu von Maximilian Rieger.
Ja, genau. Und wir beginnen auch auf dem Platz, also beim Duell der Münchnerinnen gegen den VfL Wolfsburg. Das ist das Topspiel in der Bundesliga. Wolfsburg Tabellenführer gegen den direkten Verfolger, die Bayern, 2 Punkte dahinter. ARD-Reporterin Patricia Gabor verfolgt das Spiel live in München. Frau Gabor, wie verläuft das Spiel?
Also wir haben ja viel darüber gesprochen, dass das eine Partie auf Augenhöhe wird. Der erste gegen den zweiten, Wolfsburg gegen München. Aber jetzt gerade muss man sagen, dass die Münchnerinnen alles im Griff haben, haben hier viel mehr Druck drauf, viel mehr Tempo, hatten gerade auch eine richtig gute Möglichkeit. Kopfball Sidney Lohmann nach einer Ecke. Den hat Merle Frohms, die Torhüterin und auch Nationalspielerin, nach oben gegen den Querbalken gelenkt. Und dann haben sie den Ball nochmal von der Linie gekratzt. Also das wäre die Möglichkeit gewesen. Davor nochmal Georgia Stanway mit den 2 Schüssen. Aufs Tor. Also viel Druck hier von den Gastgeberinnen, aber Wolfsburg hatte auch schon die ein oder andere Möglichkeit, nur noch keine riesengroße Chance. Jetzt gerade wieder Bayern im Ballbesitz. Von der halbrechten Seite geht's nach vorne, Richtung Spitze, bleibt dann im Mittelkreis hängen. Alle stehen sehr kompakt dort am Mittelkreis. Dort werden die Räume verdichtet, es ist sehr eng, aber wieder Bayern im Ballbesitz. Rechte Seite versuchen sich durch den Flügel da durchzukämpfen, bis nach vorne zum Strafraum, aber da gab's den Zupfer. Sidney Lohmann sitzt am Boden, die unparteiische pfeift und sagt, das gibt erstmal den Freistoß. Aber das ist jetzt keine großartig aussichtsreiche Position, sondern das ist so ungefähr 10 Meter von der Mittellinie entfernt in der Hälfte der Wolfsburgerinnen. Da ist Lena Oberdorf einfach ein bisschen zu hart gegen Sidney Lohmann reingegangen. Freistoß ausgeführt, Ball kommt rein in die Spitze, kann dort nicht richtig angenommen werden. Nach links zu Tuva Hansen. Hansen spielt den verzweifelt in die Mitte rein, aber Wolfsburg ist dran, hat alles unter Kontrolle, bringt den Ball raus und jetzt vielleicht nochmal die Konter Möglichkeit über Svenja Huth, Ball schnell nach vorne reingespielt, aber da ist niemand. Da sind keine grünen Trikots, sondern nur rote. Also es bleibt hier weiterhin beim 0:0. 40 Minuten sind in München schon rum.
Die Live-Reportage von Patricia Gabor. Vielen Dank für die Eindrücke. Auch die Männer, die stehen in der Bundesliga auf Platz 2 in der Tabelle des FC Bayern München. Und das ist zu wenig, das hat Trainer Julian Nagelsmann mit den Job gekostet. Heute haben die Münchner dann seine Nachfolger vorgestellt. Thomas Tuchel, Frank Hollmann mit den Details.
Die Trennung von Julian Nagelsmann sei nicht aus dem Bauch heraus geschehen, nicht aus der Emotion, wie es Vorstandschef Oliver Kahn formulierte. Es habe nicht mehr gepasst zwischen Trainer und Team, ergänzte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Daher auch die extremen Leistungsschwankungen des FC Bayern. Der neue Cheftrainer soll das bereinigen. Der Kader sei einer der talentiertesten in Europa, könne um jeden Titel spielen, schwärmte Thomas Tuchel bei seiner Vorstellung. Der erste Gegner ist ausgerechnet sein Ex-Club Borussia Dortmund. Für die Vorbereitung bleibt kaum Zeit. Viele Bayern-Spieler kommen erst Mitte nächster Woche von den Nationalteams zurück. Tuchel will viele Einzelgespräche führen, will ein Gefühl für die Mannschaft bekommen. Große Umstellungen werde es nicht geben, auch keinen Austausch mit seinem Vorgänger Julian Nagelsmann. Die beiden kennen sich aus der Jugendarbeit beim FC Augsburg.
Ein paar seiner Spieler wird Thomas Tuchel heute Abend bei der Nationalmannschaft sehen. Das Team von Hansi Flick bestreitet das erste Spiel nach der WM in Katar. Gegner im Freundschaftsspiel ist Peru. Armin Lehmann blickt voraus.
Sie wollen ihre Chancen besser nutzen und defensiv deutlich stabiler auftreten als noch in Katar. Und das soll sich schon heute Abend im Vorbereitungsspiel gegen Peru zeigen. 2 Sturmspitzen mit Füllkrug und Werner, ein offensiv ausgerichtetes Mittelfeld, dazu ein paar Neulinge. Noch will Bundestrainer Hansi Flick experimentieren. Doch spätestens im Spätsommer soll sich dann eine Stammformation einspielen. Peru hat die WM in Katar nur hauchdünn verpasst, ist ein eher unbekannter, aber nicht zu unterschätzender Gegner. Und damit ein optimaler zum Start der DFB-11 in ein neues Fußballjahr.
Und Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Im Langlauf und in der nordischen Kombination enden an diesem Wochenende die Weltcups. Für die Deutschen sind die Wettkämpfe heute in Lahti wenig erfolgreich verlaufen. Martin Thiel.
Freude und Frust liegen oft nah beieinander. Diesmal lag ein Tag dazwischen. Einen Tag nach dem fast historischen 3. Platz im Teamsprint. Der letzte Podestplatz in dieser Disziplin liegt 7 Jahre zurück. Schaffte es keine deutsche Langläuferin im klassischen Sprint ins Finale. Laura Gimbler kämpfte sich bis ins Halbfinale. Dort fehlte ihr aber die Kraft für mehr. Olympiasiegerin Katharina Hennig stürzte im Gerangel bereits im Viertelfinale. Auch solche Tage gibt es. Das dachte sich auch Julian Schmid. Der Kombinierer musste mit Rückenwind von der Schanze, landete früh und musste folglich mit großem Zeitabstand in die Loipe. Am Ende wurde er 14. und rutschte im Gesamtweltcup von 2 auf 3 ab. Im letzten Saisonrennen will er sich diesen zweiten Platz wieder zurückerobern. Bester Deutscher wurde Manuel Feist auf Rang 6. Erik Frenzel, dem ein emotionaler Abschied bevorsteht, wirkte müde, aber irgendwie glücklich. Er wurde 27.
Und auch die Skispringer, die Deutschen, sind im Teamwettbewerb am Podest vorbeigesprungen. Platz 5 da am Ende. Gewonnen hat das Team aus Österreich. Und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr.
Wieder mit Maximilian Rieger. Danke für heute. Hier in den Informationen am Abend. Hier folgt aber erstmal der Hintergrund zum Kampf gegen Drogenhandel in Kolumbien. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.